Wenn Sie die Rahmenbedingungen jetzt verändern, dann werden Sie Veränderungen in diesem Markt sehen im Hinblick auf die Akteure, die schon da sind. Und dann werden Sie neue Akteure haben, die in diesen Markt eintreten.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung und habe heute wieder einen ganz besonderen Gast im Apothekerhaus, DM-Chef Christoph Werner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Hallo Herr Müller, schön hier zu sein.
DM will ins OTC-Arzneimittelgeschäft einsteigen. Warum?
Naja, also wir sind ja schon im OTC-Geschäft. Allerdings in dem Geschäft, welches in dem stationären Einzelhandel bei Drogerien derzeit erlaubt ist, also im Lebensmitteleinzelhandel.
Aber im freiverkäuflichen Bereich, also noch nicht.
Ja, genau.
Noch nicht,
genau. Aber das ist ja auch OTC, over the counter. Ne? Also zumindest wird diese Kategorie als OTC geführt. Jetzt ist aber richtig, es gibt auch noch diesen anderen Bereich, der im stationären Lebensmitteleinzelhandel derzeit so nicht verkauft wird. Entweder weil es gesetzlich nicht zulässig ist oder weil die Hersteller das bisher so nicht möchten. Und wir denken aus der Sicht unserer Kunden, dass wir versuchen zu antizipieren, was sind deren Bedürfnisse, wo entwickeln sich da die Tendenzen hin und wie können wir unseren Kundinnen und Kunden auch weiterhin ein Angebot machen, welches dazu führt, dass sie sagen, bei DM, da fühle ich mich gut aufgehoben, gut versorgt. Und wir sehen einfach die Veränderungen, die im Markt sich abzeichnen, einmal heute schon, aber auch demografischer Wandel, den wir haben, das ganze Thema Prävention, was einfach an Bedeutung gewinnt im Bewusstsein auch der jungen Menschen, weil sie einfach mehr ältere Menschen auch sehen, sich vielmehr die Frage stellen, wie wird es bei mir mal sein, wie wird mal mein Lebensabend aussehen, so dass er auch noch selbstbestimmt ist, die ich ihn auch noch genießen kann. Viel mehr Selbstwahrnehmung, die die Menschen heute haben durch die ganzen Wearables. Also dieses ganze Bewusstsein über den Körper ist ganz anders, als es früher war. Und da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ja, was bedeutet es auch für Sortimente? Und da sehen wir eben ein großes Potenzial, was da ist, wo wir auch glauben, dass wir ein Angebot machen müssen, um relevant zu bleiben in der Zukunft. Und wir sehen natürlich auch, dass der Markt sich verändert. Wir sehen die Online-Apotheken, die mittlerweile ja auch zu einer Verwischung der Grenzen geführt haben zwischen den unterschiedlichen Vertriebsformaten.
Dazu werden Sie ja mit Ihrem tschechischen Partner dann auch in gewisser Weise beitragen. Also so wie ich das im Moment sehe, wird es ja für die Kunden ein bisschen so aussehen, als würde DM die Arzneimittel anbieten. Wie wollen Sie da so eine Irreführung vermeiden? Naja. Oder wollen Sie die gar nicht vermeiden?
Das ist jetzt gar nicht so sehr die Frage, die uns bewegt hat eigentlich, sondern die Frage, die uns bewegt, ist, wie verändert sich der Markt und wie kann es gelingen, dass wir als Einzelhändler relevant bleiben? Also, Herr Müller, wir können ja mal ein bisschen weiter mal drauf gehen. Jetzt ist nicht so die Frage, wie verwischen sich die Grenzen, sondern wie funktioniert ein Markt eigentlich überhaupt? Wie funktioniert eigentlich Wettbewerb? Was ist ein Wettbewerb, wenn wir es mal versuchen zu charakterisieren? Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage, um den Gedanken nachvollziehen zu können, der uns jetzt auch bewegt hat. Wettbewerb wird ja oft als ein endliches Spiel gesehen. Also es geht darum, zu gewinnen, den Wettbewerb. Es geht darum, die Mitbewerber aus dem Markt zu schlagen. Es geht darum, den Markt zu dominieren. Also das sind ja so die Vokabeln, die man oft hört. Allerdings, wenn man genau drauf guckt, ist es ja eben genau nicht das, was passiert. Weil wenn wir mal schauen, die Marktteilnehmer, die erfolgreich gewesen sind, waren es meistens nur auf Zeit. Sie sind dann verschwunden, es sind neue gekommen und dann haben sich die Marktverhältnisse wieder verändert. Also man kann das sehen, wenn man sich mal die größten Unternehmen der Welt anguckt oder in einzelnen Ländern oder die größten Einzelhändler. Da kann man sehen, das hat sich immer wieder verändert.
Man kann es auch in ihrer eigenen Unternehmensgeschichte ja ganz gut sehen.
Naja, und jetzt ist ja die spannende Frage, warum gelingt es manchen Marktteilnehmern langfristig im Wettbewerb zu bestehen und warum fliegen andere aus der Kurve? Und da ist nach unserer Erkenntnis schon mal wesentlich, sich klar zu machen, Wettbewerb ist ein unendliches Spiel. Es ist kein endliches Spiel. Und das hat große Konsequenzen.
Es gibt ja schon gewisse Einschnitte so und wenn wir jetzt über Player im Markt reden, die seit langer Zeit da sind, dann ist es jetzt eben in diesem Markt der apothekenpflichtigen Arzneimittel die Apotheke und die ist ja nicht deswegen nur da, weil kein anderes versucht hätten, sondern weil es eben auch ein enges regulatorisches Konzept einen regulatorischen Rahmen gibt.
Ja, richtig, so. Genau. Das ist entstanden aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen.
Aber der hat ja auch seinen inhaltlichen Hintergrund, nämlich Arzneimittelsicherheit.
Also die Antwort waren auf die Anforderungen der Zeit. Das ist ja immer so. Also
und die haben sich verändert?
Gesetze werden immer geschaffen als eine Antwort auf die Herausforderungen der Zeit und die Zeit schreitet fort. So, und jetzt ist dann die Frage, wenn die Zeit fortschreitet und damit auch die Antworten andere werden sollten, gelingt es, dass die Antworten sich verändern, also der regulatorische Rahmen, oder nicht? Das ist die Frage.
Okay.
So, und jetzt gehen wir doch mal zurück. Aus welcher Zeit kommt es denn, als dieser regulatorische Rahmen auch geschaffen wurde? Ja, da war das Geschäft noch ein ganz anderes. Also da war beispielsweise das Wissensgefälle zwischen den Menschen und den Professionellen war deutlich höher, weil es nicht die Möglichkeit gab, sich zu informieren wie heute. Die Produkte waren wesentlich weniger abgepackt. Also die Tatsache, dass man beim Arzt ein Rezept bekommt, also dass das Rezept heißt, dieses Papier, welches letzten Endes...
Oder heute nicht mehr Papier, aber ja,
Mittlerweile ist es elektronisch auch, ne? Aber was ist ein Rezept? Also ein Rezept ist jetzt ja zunächst mal heute ganz praktisch, ist ja wie eine Art von Gutschein, den man bekommt, um ein Medikament dann ausgehändigt zu bekommen. Also ein Bezugsschein, kann man auch sagen.
Ja, verstanden.
Aber also warum heißt es denn Rezept?
Weil es wie ein Kochrezept war, ja? Eine Anleitung.
Weil es mal so war, ne?
Ja.
Das war mal eine sehr treffende Beschreibung. Und heute ist es keine treffende Beschreibung mehr, weil auch heute in der Apotheke ja eigentlich nichts mehr groß gemischt wird. Es gibt's noch zum Teil, aber es ist die Ausnahme geworden. Die meisten Präparate, die heute in der Apotheke ausgehändigt werden, sind konfektioniert.
Ja, aber was das Wissensgefälle angeht, da mögen Sie recht haben, dass man sich heute leichter selber informieren kann und da insgesamt vielleicht auch ein breiteres Wissen vorherrscht, aber man hat ja trotzdem Arzneimittelexperten und die Frage ist ja, den Beratungsbedarf bei einem Arzneimittel, was ja trotzdem auf diesem Rezept draufsteht, kann ich den Beratungsbedarf als Laie überhaupt selber erkennen? Oder ist es nicht doch gut, dass es dann einen Fachmann, eine Fachfrau gibt, die das für mich einschätzen kann?
Naja, also wir können ja heute schon sehen, dass Sie im Onlinehandel auf jeden Fall es beziehen können, auch wenn es keine stationäre Apotheke ist. Also da ist es ja möglich.
Und ohne Beratung?
Naja, also ich würde mal sagen, ohne eine Beratung von einer physischen Person, die vor mir steht,
ja.
So wie das an einem Counter sonst der Fall ist.
Ja.
Also da ist es schon zu beobachten.
Aber finden Sie das gleichwertig?
Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist unser Gesundheitssystem dadurch schlechter geworden? Also ist sozusagen der Kundennutzen dadurch schlechter geworden? Das ist doch die entscheidende Frage. Also Wirtschaft findet ja auch statt für die Kundinnen und Kunden.
Ja, aber Nutzen ist ja eine Frage. Jetzt gucke ich von der Convenience des Kunden drauf, dann würde ich sagen, der ist nicht schlechter geworden. Aber von der Arzneimittelversorgung her würde ich sagen, kann es nicht besser werden, wenn ich diese Beratungsschleife nicht mit drin habe.
Also zumindest ist es so, dass heute über den Onlinehandel es den Menschen möglich ist, Produkte sich verfügbar zu machen, die sonst nur in der stationären Apotheke käuflich zu erwerben waren. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es den Menschen schlechter geht deswegen. Also
okay. Deswegen
ist ja die Frage, Sie, ja. Herr Müller, die Frage ist ja, wie wir drauf schauen. Also schauen wir da drauf, dass wir sagen, das sind die bestehenden Strukturen, die wollen wir erhalten und wie können wir das machen? Das ist ein Zugang, absolut legitim, kann man haben. Oder der andere Zugang, dass wir sagen, wir schauen mal aus der Nutzensicht der Kundinnen und Kunden oder Patientinnen und Patienten, also der Menschen, die sozusagen käuflich was erwerben, was dafür bezahlen. Und dann ist ja die Frage, wer ist die richtige Leitschnur? Wir sprachen vorhin vom unendlichen Wettbewerb. Und das Entscheidende beim unendlichen Wettbewerb ist darüber zu entscheiden, wer langfristig erfolgreich ist, liegt in der Hand der Konsumentin und der Konsumenten.
Das haben Sie, glaube ich, bei DM auch immer stark als Ansatz verfolgt, ne? Diese ganz klare.
Ja, es ist unsere Herangehensweise, um sicherzustellen, dass wir nicht aus der Kurve fliegen.
Aber ist das im Gesundheitsmarkt nicht doch ein bisschen anders zu betrachten? Oder wir sagen, auch da darf der Konsument selbst entscheiden. Ich gucke mal beim Beispiel Verschreibung. Gehen wir mal auf die Arztebene. Da kann ich ja mittlerweile bei ganz vielen Portalen mir ein Rezept ausstellen lassen, ohne dass mich ein Arzt jemals gesehen hat. Da klicke ich ein paar Sachen durch und dann wird das erstellt und eigentlich, wenn man es ganz fair sagt, stelle ich es mir selber aus. Und ist das dann, als Kunde habe ich es natürlich sehr viel einfacher, ich muss mir keinen Termin beim Arzt machen.
Wie erleben Sie es denn?
Ich finde es ein großes Sicherheitsrisiko, wenn Menschen sich quasi selber ihre Arzneimittel verschreiben und bestellen.
Aber Sie jetzt, ich meine, Sie sind jetzt hier sozusagen Podcast-Gast, aber Sie sind ja auch.
Ich bin Podcast-Host.
Host, Entschuldigung, ja, Host,
aber,
ja.
Aber ich merke schon, wir gehen ein bisschen durcheinander, das merke ich schon,
aber ganz angenehm. Ich will ja auch was lernen hier heute. Also jetzt für Sie als Bürger, ne, also als Konsument oder als Verbraucher, wie erleben Sie denn das? Ist das für Sie ein Problem, wenn Sie jetzt gewisse Dinge, die Sie haben möchten, wo Sie sich auch kundig fühlen, wenn Sie sagen, jetzt gehe ich da mal...
Naja, ich bin ja da insofern...
über dieses Portal, von dem Sie gerade sprechen.
Ja.
Ist das für Sie ein Problem?
Ich bin ja wahrscheinlich befangen, was das angeht. Einfach aufgrund des Wissens, das ich in dem Bereich habe, würde ich sagen, es ist ein Problem, ja. Weil ich weder Medizin studiert habe, noch Pharmazie. Und wenn ich jetzt für meine Arzneimitteltherapie voll alleine verantwortlich wäre,
Gut, mach das ich jetzt extrem ich natürlich. Also voll alleine. Es kommt wahrscheinlich oft drauf an, was es ist.
Ja.
Also wenn es jetzt was ist, wo sie sich schon auskennen. Also nicht, wo sie jetzt,
ja,
wo sie jetzt irgendeine Indikation haben und sie wissen nicht, was,
aber das,
was
ist das eigentlich
und was ist denn da die richtige Therapie?
Das meinte ich gerade mit dem Wissensvorsprung. Also ich, auch wenn ich was immer nehme, dann nehme ich vielleicht auf einmal noch was OTC-mäßiges oder was ich beim DM gekauft habe.
Ja.
Ein freiverkäufliches dazu und dann habe ich auf einmal einen anderen Mix und Interaktionen, von denen ich gar nichts wissen kann, weil ich das nicht studiert habe.
Mhm.
Also natürlich ist die Apotheke da immer in der Pflicht, auch diese Beratungsleistung zu bringen.
Ja, aber Herr Müller, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel, was Sie gerade nennen und
ja,
jetzt gehen Sie in die Apotheke und kaufen noch ein Präparat.
Mhm.
Also mir ist das bisher selten vorgekommen, dass ich dann gefragt wurde, sagen Sie mal,
dann geht
Herr Werner, jetzt, wenn Sie meinen Namen kennen, was nehmen Sie denn sonst noch so? Haben Sie denn daran gedacht? Haben Sie denn an jenes gedacht?
Also ich gehe in die Apotheke, in die ich gehe, und die wähle ich mir danach bewusst aus. Die fragen genau das.
Ja, dann ja, ist dann
Sie brauchen
das,
eine gute Apotheke.
Das glaube ich. Ja, ja, das glaube ich Ihnen, dass das so ist bei der Apotheke, in die Sie vielleicht gehen. Ich erlebe das nicht. Ne? Wobei ich bin nicht unzufrieden mit der Apotheke, in die ich gehe, wenn sie auf hat.
Jetzt kommen wir mal zu Ihrer.
Was ja auch nicht immer,
ja,
immer der Fall. Also Samstag mittags beispielsweise schwierig.
In Karlsruhe auch, ja?
Mhm.
Okay. Gehen wir ein bisschen über zu Ihrer Apotheke. Sie machen den Versand von Tschechien aus. Das heißt, es wird keine RX-Produkte geben. Warum verzichten Sie auf den verschreibungspflichtigen Markt komplett?
Ja, also unser Ziel ist es ja nicht, was zu machen, um die Apotheken aus dem Spiel zu nehmen.
Nee, Sie wollen ja nicht aus der Kurve fliegen im Markt,
genau,
habe ich verstanden. Ja.
Sondern wir kommen ja aus der, jetzt sozusagen aus der Tradition der Drogerie.
Mhm.
Und ich führte ja vorhin aus, wie sich der Markt verändert, wie wir das einschätzen, wie die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sich verändern. Und jetzt geht es darum, dass wir auch ein breiteres Sortiment anbieten, damit die Auswahl größer ist und besser passt auf das, was die Menschen erwarten bei den sich ändernden Bedürfnissen. So, und jetzt gibt es online schon eine ganze Menge an Möglichkeiten, die diese Menschen haben, also diese Online-Apotheken, die es schon heute gibt. Und dann stellt sich die Frage, wenn das online schon verfügbar ist, warum gibt es das dann in dem Online-Shop von DM Drogeriemarkt eigentlich nicht?
Mhm.
Und sozusagen aus diesem Zugang heraus macht es Sinn zu sagen, ja, da müssen wir auch unsere Sortimentskompetenz ausweiten, indem wir einfach das Sortiment vergrößern und jetzt auch die Dinge dazu nehmen, die sonst Kunden heute auch schon online auf anderen Webseiten kaufen können.
Mhm.
Das ist der Zugang, den wir
das
haben.
Das ist OTC, das macht auch Sinn, aber ja, man kann ja auch das E-Rezept mittlerweile an eine Versandapotheke schicken, könnten Sie sowas ja auch machen. Also
theoretisch könnten wir das ja.
Aber das ist nicht Ziel. Also Sie wollen also das RX-Geschäft erstmal noch nicht angehen.
Das ist im Moment jetzt nicht die Priorität gewesen.
Okay. Was ist Ihnen denn wichtiger, wenn Sie in einen neuen Markt einsteigen? Ist es ein margenstarkes neues Geschäftsfeld oder ist es eher ein Imagegewinn?
Naja, also es geht darum, gut gerüstet zu sein für die Zukunft, um nicht aus der Kurve zu fliegen.
Mhm.
Ja. Das ist also schon mal das Ziel. Insofern ist es ein strategischer Ansatz, der sich allerdings betriebswirtschaftlich natürlich tragen muss.
Mhm.
Aber in dieser Reihenfolge, weil man kann ja viel machen.
Ja.
Man kann ja viel machen. Aber die Frage ist, was gehört zur Positionierung des Angebots? Und dann, wie können wir es machen, damit es sich rechnet?
DM hatte ja schon mal so eine Kooperation, ein Pick-up-Konzept mit einem Versender. Das hat sich nicht durchgesetzt.
Wir hatten schon zwei.
Ja. Schon zwei, ja, genau. Wurde weitergegeben quasi, dann noch mit verschiedenen Anbietern. Anhand welcher Zahlen machen Sie denn fest, dass sich das Kundenverhalten jetzt so geändert hat, dass sich das jetzt lohnt für Sie?
Ja, also wenn wir nochmal zurückdenken an die beiden Versuche, die wir davor hatten, das war einmal mit der Europa-Apotheke Venlo und dann war es mit der
Zur Rose.
Genau. Das war noch eine Zeit, da war online hat nicht die Bedeutung gehabt wie heute. Also das ging damals eigentlich noch über Terminals, die in den DM-Märkten im sogenannten Pharma-Regal bei uns.
Ja.
Also implementiert waren. Also
sowas wird es auch nicht mehr geben.
Na, heute haben die Menschen ja die mobilen Endgeräte.
Die Terminal
das
gab
es damals ja einfach noch nicht.
Ja.
Also Terminals in den Regalen findet man eigentlich sowieso nicht mehr im ja Einzelhandel.
Naja, ich denke an ihre Fotostationen in ihren DM-Märkten, das sind schon noch Terminals.
Ja, das ist aber eine spezielle Applikation natürlich, die bisher es noch notwendig gemacht hat, diese Terminals zu haben. Wobei mal nach vorne gedacht, mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit auch der mobilen Endgeräte, ist das vielleicht auch endlich.
Mhm.
Ist das vielleicht auch endlich, wobei dann wiederum Drucker natürlich, das
ja
ist dann wieder was, da brauchst du dann die Schnittstelle, also das geht alles.
Ja.
Aber so diese klassischen Beratungsterminals, die man ja früher oft auch, denken Sie an so an Weinberatung und so weiter, beim DM-Drogeriemarkt nicht, ne? Aber bei Lebensmitteln gab es das ja, ne? Das sieht man eigentlich heute nicht mehr, weil das einfach nicht mehr notwendig ist, weil die Menschen im Prinzip leistungsfähigere Rechner in der Tasche haben mit ihren mobilen Endgeräten.
Mhm.
Also das ist schon eine Situation, die sich da geändert hat. Und dann ist es ja auch so, dass DM Drogeriemarkt mittlerweile auch mit dm.de oder mit der DM-App nicht unerfolgreich unterwegs ist. Mhm. Und deswegen da sehr, sehr viele Menschen auch immer wieder schauen, was sie bei DM kaufen wollen, was vorrätig ist. Mhm. Und insofern geht es auch darum, die Kompetenz, die Kundinnen und Kunden von DM Drogeriemarkt erwarten, auch in diesem Bereich zu verstärken und deswegen dann diesen Weg zu gehen. Insofern.
Aber da ist dann in der DM-App dann ja künftig auch das OTC-Arzneimittel mit drin. Deswegen nochmal die Frage, diese Grenze, die es ja noch gibt mit der Apothekenpflicht, verwischt die nicht zu sehr?
Naja, jetzt ist ja die Frage aus Kundensicht heraus, diese Grenze, die da gezogen wird, das ist ja kein Naturgesetz.
Sondern das Sachverständigenausschuss für
Apothekenpflicht. Naja, aber gehen Sie mal in andere Länder, da wird es anders gehandhabt. Also es gibt Länder, wir sind ja auch in vielen Ländern, also dem Drogeriemarkt, das sind 14 unterschiedlichen europäischen Ländern. Mhm. Da gibt es Länder, da ist im Vergleich zu Deutschland, wenn es um OTC-Produkte geht, der Rahmen enger gesteckt.
Ja.
Und andere, da ist er weiter gesteckt.
Absolut, auch bei verschreibungspflichtig. Also es gibt ja nun Länder, auch, da kann man sich mit Antibiotikum einfach so kaufen. Ist die Frage, ob das besser ist. Also
sag mal dahingestellt, was man zumindest daraus sieht, ist, dass die Art und Weise, wie wir es in Deutschland machen, ist ein Weg. Mhm. Muss aber nicht so sein. Mhm. Muss aber nicht so sein. Und ich meine, es ist ja auch die Frage letzten Endes für den Gesetzgeber in Deutschland, der ja letzten Endes das Ziel hat einer zuverlässigen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Das ist ja das, was den Gesetzgeber bewegt. Dem geht es ja nicht darum, Apotheken zu schützen. Wäre auch nicht richtig. Ihm geht es darum, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass es Menschen in Deutschland gut geht und auch die Gesundheitsversorgung sichergestellt ist. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Wege, wie das gemacht werden kann.
Sie haben das in einer anderen Stelle gesagt, dass Sie ein bisschen das Angebot jetzt auch machen mit Blick auf die sinkende Apothekenzahl. Aber wie will DM da helfen, wenn Sie die Apotheke ja eigentlich gar nicht ersetzen können? Also machen Sie sich wirklich Sorgen um die Arzneimittelversorgung?
Mein Zugang wäre jetzt ein anderer, Herr Müller. Also wir sehen, dass die Anzahl an Apotheken zurückgeht, unabhängig davon, was DM macht, im Übrigen.
Ja.
Sondern das ist einfach ein strukturelles Phänomen, was wir im Moment sehen. Sie kennen das.
Unterfinanzierung, könnte man sagen.
Brauche ich Ihnen nicht. Nee, glaube ich nicht nur. Nicht nur. Es ist auch ein Problem der Nachfolge.
Ja, aber ein Fachkräftemangel hat ja auch mit Unterfinanzierung zu tun. Aber ich glaube, da machen wir jetzt ein anderes zu großes Fass auf. Mich würde eher interessieren,
also, Sie haben Herr in Deutschland... Müller, das ist aber jetzt zu spannend, um da einfach drüber hinwegzugehen.
Na gut. Na,
bohren wir doch da mal ein bisschen rein. Weil ich glaube, das ist ja schon eine spannende Frage, ne? Ohne dass wir jetzt alle Antworten haben. Aber die Frage ist ja, wenn etwas nicht weiter so betrieben werden kann, dann haben Sie zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Jetzt mal... Als Gesetzgeber oder gilt meine Sachen sind in vielen Zusammenhängen. Also entweder geben Sie mehr Geld rein oder Sie verändern die Strukturen. Mhm. Das ist die entscheidende Frage. Das ist im Unternehmen genauso. Wenn was nicht mehr so funktioniert wie früher, dann kann ich sagen, entweder muss ich da mehr Geld reintun oder ich überlege mich, wie ich es anders machen kann.
Aber haben Sie sich also das Gefühl, dass Strukturen...
Prozessmuster-Wechsel, gibt ganz viele Möglichkeiten.
Ja, aber und Strukturen langsam, verändern...
Wenn mein Gedanken noch zu Ende bringen kann. Ja. So, und jetzt ist doch genau die Frage in dieser Diskussion. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben Apothekensterben, weil es sich nicht mehr rechnet, dann kann man natürlich sagen, okay, muss mehr Geld rein. Ist die Frage, wo kommt das Geld her? Können wir mal offen lassen, aber auf jeden Fall, das ist ein Zugang, den man wählen kann. Man kann aber auch sagen, wenn das nicht mehr so geht wie bisher... Vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wie das heute organisiert werden könnte, weil die Rahmenbedingungen sich ja auch geändert haben. Mhm. Und dann könnte es sein, dass der Nutzen, der ja das Ziel der ganzen Veranstaltung ist, dass der auch gewährleistet werden kann und sichergestellt werden kann, mit wesentlich weniger Ressourcen, die rein müssen.
Aber Sie haben 2100 Filialen in Deutschland, oder? Es gibt 17.000 Apotheken. Sie sind doch gar nicht da, wo keine Apotheke ist.
Ich habe ja auch nie gesagt, dass wir die Apotheken ersetzen wollen.
Ja, aber wenn Sie jetzt sagen, man muss die Versorgung dann oder Versorgungslücken schließen, so das kann doch DM mit dem Angebot, wie Sie es jetzt planen, überhaupt nicht leisten.
Also zumindest ist es möglich, mal neue Zugänge zu überlegen.
Neben
also,
jedem DM ist doch irgendwo eine Apotheke.
Ja, Müller, jetzt mal langsam. Aber wie funktioniert denn ein Markt? Ein Markt funktioniert doch so, dass Sie Rahmenbedingungen haben und dann haben Sie Akteure in dem Markt.
Ja.
Die sich Unternehmen
aber die kleinen Schleckers auf den Dörfern sind alle weg.
Ja, langsam, das ist ein anderes Thema. Können wir auch drüber sprechen, wenn Sie wollen, wenn wir Zeit haben.
Ich fürchte nicht so viel, aber machen wir erst einmal das mit den Apotheken.
So, also Sie haben einen Markt, der hat sich konfiguriert aufgrund der Rahmenbedingungen, die er hat. Mhm. Wenn Sie die Rahmenbedingungen jetzt verändern, dann werden Sie Veränderungen in diesem Markt sehen, im Hinblick auf die Akteure, die schon da sind. Mhm. Und dann werden sie neue Akteure haben, die in diesen Markt eintreten. Und wie dann der Markt letzten Endes sich konfiguriert, wird man dann sehen. Entscheidend ist, kann der Nutzen gestiftet werden, der jetzt im Hinblick auf Gesundheit dem Gesetzgeber richtigerweise ein Anliegen ist.
Fürsorgepflicht.
Ja, also zumindest
die, naja, ich muss gewährleisten,
dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland erschwinglich und verfügbar ist.
Ja, und akut verfügbar ist.
Ja, klar.
Vor Ort.
Klar. Ja. So, das ist jetzt doch die, das ist doch die, die Aufgabe
des Gesetzgebers.
Genau. Aufgabe des Gesetzgebers ist nicht zu sagen, wie das im einzelnen Detail aussehen soll. Dass das nicht funktioniert, haben wir die letzten 3 Jahre ja ganz gut in Deutschland beobachten können im Hinblick auf die Ampelkoalition.
Woran konkret?
Und die Versuche. Naja, ich würde mal sagen, alles, ich habe jetzt nicht von der Gesundheit als solches gesprochen, sondern als Herangehensweise. Also wenn wir versuchen, alles im Detail zu regeln.
Aber wo haben Sie das festgemacht, in welchem Bereich? Das, was zu detailliert geregelt wurde?
Naja, also nehmen Sie mal das Thema Energie zum Beispiel. Nehmen Sie mal das Thema Automobil.
Aber bin ich nicht so eingeschränkt worden in meiner Wahrnehmung, dass ich das...
Dass Sie eine Deindustrialisierung im Moment in Deutschland erleben? Hat sie bisher vielleicht in Ihrer Aufgabe hier noch nicht weiter tangiert? Aber wenn Sie es mal nach vorne denken, werden wir da schon in Probleme einlaufen. Also mit anderen Worten, planwirtschaftliche Herangehensweisen führen zu einem Niedergang des volkswirtschaftlichen Wohlstandes. Und das ist ein Prinzip. Wenn wir jetzt über das Gesundheitswesen sprechen, ist jetzt ja die Frage vom Ende her gedacht, wenn es darum geht, den Nutzen zu stiften, über den wir gesprochen haben. Wie muss der Markt organisiert sein, wenn die Art und Weise, wie er bisher organisiert war, dazu führt, dass es immer teurer wird und immer schwerer sicherzustellen ist?
Aber es wird gar nicht immer teurer.
Nein.
Also der Apothekenanteil an deinen...
Naja gut, aber Sie sagen doch selbst, dass die Apotheken, dass da mehr Geld rein muss. So habe ich Sie zumindest gerade verstanden.
Das
aber korrigieren
richtig,
Sie mich gerne.
Es wird nicht teurer, weil das Apothekenhonorar seit 20 Jahren nicht angepasst worden ist. Und deswegen wird's, weil bei den Apotheken die Kosten steigen natürlich...
Ja, okay, aber es gibt ja andere...
Druck auf
okay, Herr
Apotheken.
Müller, aber es gibt auch andere Bereiche, da ist es günstiger geworden. Also es muss ja nicht immer teurer werden. Indem die Dinge anders organisiert werden, können sie auch günstiger werden.
Sie spekulieren, höre ich so raus, schon auf einen Wegfall der Apothekenpflicht für OTC-Arzneimittel, oder?
Also ich spekuliere gar nicht.
Sie hoffen darauf?
Auch nicht.
Sie rechnen damit?
Also es ist zumindest...
Sie arbeiten darauf hin?
Nichts ist unmöglich, würde ich mal sagen.
Okay.
Ja? Nichts ist unmöglich. Und ich glaube, wenn Sie im unendlichen Spiel des Wettbewerbs agieren, dann müssen Sie grundsätzlich mal mit allem rechnen. Und dann ist die Frage, wie können Sie sich darauf vorbereiten, damit, wenn es dann auch geschieht... Sie vorbereitet sind.
Würden Sie das eher vermuten, ist jetzt auch wieder Spekulation, dass wir das einfach wegfällt oder wird das eher so ein Ausschleichen sein, dass man über einzelne Wirkstoffe...
Herr Müller, ich weiß es nicht.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass so wie bisher es gelaufen ist, wird es wahrscheinlich nicht weiterlaufen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also sozusagen der Möglichkeitsraum geht auf. Und jetzt wird spannend sein zu sehen, was passieren wird.
Ja, aber ich erlebe Sie nicht so, dass Sie am Rand stehen und gucken, wie sich dieser Raum öffnet. Wir haben den Sachverständigenausschuss.
Bleibt mir nichts anderes
übrig. Ja. Wir haben den Sachverständigenausschuss für Apothekenpflicht. Der sitzt beim BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die gucken, ist das gerechtfertigt oder nicht, dass etwas frei verkäuflich ist. Stehen Sie wirklich nur am Rand oder gibt es da auch Möglichkeiten, auf diese Prozesse Einfluss zu nehmen, auf der politischen Ebene?
Ach, die Möglichkeiten mag es schon geben. Inwiefern das dann durchschlägt, das weiß ich nicht. Aber jetzt große Lobbyingarbeit ist jetzt nicht da, wo wir uns in erster Linie ausgetobt haben bisher.
Okay, also Sie warten einfach ab. Sie machen das erstmal über den Versandpartner in Tschechien. Vielleicht können Sie uns gleich noch mal ein bisschen sagen, wie das konkret sein soll, wie lange man da warten muss, wie das in den Filialen aussehen soll, fände ich noch spannend. Vielleicht können Sie uns das Konzept noch ein bisschen erklären und wann es genau losgeht.
Es ist ja nicht, dass es in den DM-Märkten jetzt im Regal stehen wird. Das ist ja nicht erlaubt, bekanntlich.
Genau, ja.
Sondern Sie bestellen das online und dann kriegen Sie das als Paket dahin, wo Sie es hingeschickt haben wollen.
Nach Hause oder in die Filiale?
Genau. Oder in eine Paketstation.
Okay. Und wie lange wird das dauern, Versand? Haben Sie schon Erfahrung?
So wie lange, wie das halt bei einem Versand braucht, ne? 2 bis 3 Werktage.
Ja, okay. Und gibt es schon Überlegungen, das Angebot auch auszuweiten darüber hinaus? Oder ist das jetzt
fangen wir mal an, Herr Müller.
Sie fangen mal
eins
an.
Nach dem
dann
anderen,
fangen Sie genau
eins
an.
Nach dem anderen. Na, wir werden in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich anfangen.
Ja, mit irgendeinem Test war die Rede davon, dann wird es ausgerollt.
Empfiehlt sich.
Empfiehlt sich immer, auf jeden Fall. Sie haben an anderer Stelle gesagt, dass sie an diese Standalone-Lösung nicht mehr glauben. Da geht es, glaube ich, um Einzelhandel, um Apotheken, um diese Struktur, dass man eben diesen kleinteiligen Einzelhandel hat. Und wenn wir das jetzt auf den Arzneimittelbereich übertragen, dann denke ich an diese Prescription Corners in den US-Märkten. Finden Sie das besser?
Sie meinen jetzt die
integrierte Apotheke
in dem Drogeriemarkt,
im Supermarkt hinten drin?
Im Drugstore. Hm. Na, zumindest ist es etwas, was in anderen Ländern sehr verbreitet ist. Also es funktioniert offensichtlich auch.
Wenn Sie jetzt die Fotoscanner-Drucker da nicht mehr brauchen, wäre dann da Platz dafür?
Ach, wissen Sie, auch der Einzelhandel verändert sich permanent. Mhm. Also wenn Sie schauen, wie die Flächen sich verändert haben über die 51 Jahre, die es jetzt im Drogeriemarkt gibt.
Mhm. Aber sehen Sie das so in Ihrer Vision von einem DM-Markt, dass das künftig gehen wird?
Ich würde mal so sagen, was uns immer ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, ist, dass wir den Markt sehr aufmerksam beobachtet haben. Ideen hatten, die meistens funktioniert haben. Nicht alle, mhm. aber dann meistens auch funktioniert haben. Und deswegen glaube ich, dass in diesem Bereich wir auch so vorgehen werden. Wir werden genau beobachten, wir werden Dinge ausprobieren. Dann werden wir sehen, wie die Kundenresonanz ist. Dann werden wir sehen, wie sich der regulatorische Rahmen verändert. Und dann werden wir versuchen, damit produktiv so umzugehen, dass es einen Nutzen stiftet für unsere Kundinnen und Kunden. Mhm. Das ist unsere Vorgehensweise.
Aber das klingt auch jetzt wieder eher abwartend, also wie beim
Es empfiehlt sich. Ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin kein Fan von Planwirtschaft.
Ja. Also da ja, Sie können jetzt auch nicht inkonsequent. Sie können jetzt auch nicht einfach Apotheker einstellen, in die Filiale stellen, was abgeben lassen, weil das noch nicht geht gerade. Und so schätze ich DM auch nicht ein, dass Sie da so hasardeursmäßig unterwegs sind. Aber können Sie sich perspektivisch vorstellen, Apothekerinnen und Apotheker zu beschäftigen und dann sowas zu haben?
Nichts ist unmöglich.
Mhm. Spannend. Gibt es andere Länder, jetzt US-Markt habe ich schon eingebracht, wo Sie hinguckt haben, wo Sie spannende Überschneidungen sehen oder vielleicht Wege, wo Sie DM hinentwickeln wollen?
Ja, ich glaube, das ist natürlich nur bedingt hilfreich, weil es ist immer die Frage des regulatorischen Rahmens, den man hat. Und gerade Einzelhandel können wir sehen, mal salopp gesagt, ist eine Kulturveranstaltung. Also Einzelhandel funktioniert unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern. Deswegen gibt es wenig Einzelhändler, die wirklich international richtig erfolgreich waren. Es gibt Ausnahmen, aber gerade in den etwas ausdifferenzierteren Formaten sieht man das relativ selten. Also beispielsweise bei Kauf- und Warenhäusern, die jetzt ja sowieso es schwer haben, ja, aber da gibt es keine internationalen Ketten, die wirklich in vielen Ländern erfolgreich sind. Schon bei den SB-Warenhäusern ist es endlich. Bei Discountern ist es ein bisschen anders. Da sieht man beispielsweise Lidl und Schwarz sehr erfolgreich mit Lidl, mit dem Format oder auch Aldi. Mhm. Aldi Nord, Aldi Süd. Nicht unerfolgreich in vielen Ländern, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Aber in Deutschland läuft das alles gut.
Ja, Deutschland ist natürlich, ja klar, das ist ein...
Weil wir so ein Einzelhandelsland sind, oder?
Naja, ich meine, Einzelhandel gibt es in jedem Land. Ich meine, Menschen müssen sich versorgen. Irgendwie. Ja,
aber vielleicht gibt es hier noch mehr oder anders?
Ich würde mal sagen, es ist extrem kompetitiv in Deutschland.
Ja, also Sie haben ja den Vergleich mit den anderen Märkten. Also Sie haben ja in vielen europäischen Ländern auch DM-Märkte.
Ja.
So die Besonderheit des deutschen Marktes.
Extrem kompetitiv. Mhm. Also wenn Sie den deutschen Lebensmitteleinzelhandel zu dem, werden wir gezählt, so in der Art, wie die Branche sozusagen abgegrenzt wird, ist ja das Interessante, dass Sie keine börsennotierten Unternehmen haben. Mhm. Sie haben entweder Familienunternehmen oder Genossenschaften.
Mhm. Das stimmt. Das habe ich mir noch nie so klar gemacht, aber das ist eine Auffälligkeit, ja. Sie legen sich ja auch, wir haben es schon so ein bisschen gestreift, mit den großen Versendern ein bisschen an, ne? Mit Shop Apotheke, Doc Morris, mit dem großen Vorteil, dass Sie eben diese Läden vor Ort haben. Oder würden Sie sagen, dass das ein ganz anderes Geschäftsmodell ist? Anders gefragt, glauben Sie, dass die Kollegen in den Niederlanden nervös sind?
Damit haben wir uns ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Mhm. Wirklich nicht. Also nochmal, eingangs sprachen wir über, wie wir auf Wettbewerb schauen. Wettbewerb als unendliches Spiel. Das ist nicht nur
haben Sie mit dem
zur Dekoration, dass ich das sage. Das ist. Ich hab versucht, Ihnen deutlich zu machen, wie wir drauf schauen. Mhm. Wir schauen auf den Kunden und überlegen uns, was kann für den Kunden relevant werden nach vorne. Ist natürlich richtig, es gibt viele Anbieter in dem Markt, die alle versuchen, nutzenstiftende Antworten den Kundinnen und Kunden anzubieten, in der Hoffnung, dass sie sich für sie entscheiden. Das ist auch richtig so, das ist auch gut so. Das hält den Markt in Bewegung. Aber wir schauen wirklich auf die Entwicklung.
Also zu 100%. Sie gucken nur auf den Kunden, Sie gucken nicht, wenn Sie in einen neuen Markt gehen, wen gibt's da schon und wie machen die das?
Ja gut, also das macht natürlich schon Sinn, ne, dass sie ein bisschen den Markt sondieren.
Aber Sie haben nicht mit
Olaf Heinrich und Lötke jetzt mal gesprochen vorher. Das ist ja alles Vergangenheit und Gegenwart. Aber das Entscheidende ist doch die Zukunft. Mhm. Also wo glauben wir denn, dass hingeht und wie glauben wir denn, dass wir uns aufstellen müssen, damit wir künftig auch noch relevant bleiben? Und so schauen wir drauf. Deswegen ganz ehrlich, wir haben uns nicht die Frage gestellt, ob das jetzt in den Niederlanden Menschen nervös macht.
Haben Sie mal Kontakt gesucht? Haben Sie mit Olaf Heinrich von Redcare mal gesprochen?
Nein, habe ich noch nicht.
Nee. Gab es überhaupt Reaktionen aus der Industrie beispielsweise auf Ihre Ankündigung?
Ja, zum Beispiel einen Leak, der dazu geführt hat, dass das Handelsblatt berichtet hat.
Ja, das ist immer gut, sowas für die Kollegin.
Sie freut es wahrscheinlich als Journalist, gell?
Ja, natürlich.
Aber so funktioniert
das. Dafür machen wir unseren Job, na klar.
Na klar.
Gab es Reaktionen aus der Politik?
Nee. Also zumindest nicht die vorgedrungen ist.
Okay. Und haben Sie mit der Apothekerschaft Kontakte gehabt zu dem Thema?
Ja gut, ich meine, kenne natürlich auch Apotheker, ne? Klar, aber.
Aber jetzt vom Vorortbesuch abgesehen, da werden Sie hoffentlich nicht drauf angesprochen, sondern gut beraten. Sie müssen ja Ihre gute Apotheke noch finden, Ihre richtige, die zu Ihnen
passt. Naja, die ist nicht schlecht, wo ich wohne, wenn sie auf ist. Also ich kenne natürlich auch Privatapotheker, klar.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, da ist das Feld weit, ne? Das geht von entspannt, zuversichtlich bis extrem dünnhäutig.
Mhm.
Aber bei den vielen Apothekern ist auch alles dabei, ist doch klar.
Ja, ist ja auch logisch. Ja. Das ist das Schöne an dem Markt, dass der so bunt ist. Was würden Sie denn sagen, kann DM von den Apotheken lernen?
Was kann DM von Apotheken lernen? Ja gut, das ist der Händler vor Ort natürlich, ne?
Mhm.
Also letzten Endes, was man ja jetzt in diesem Format hat. Also ich würde mal, gehen wir nochmal ein bisschen weiter drauf vielleicht. Früher war ja dieses Kleinformatige vor Ort, seine Kundschaft kennende, war ja das Kennzeichnende für den Einzelhandel überhaupt.
Auch gerade für den Drogeristen, ne?
Ja, aber auch für den Lebensmittelhändler.
Ja.
Also für Metzger, Bäcker.
Ja.
Also das, wenn, noch gar nicht, ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Ich glaube, Sie sind ein bisschen jünger als ich, ne? Aber
45,
also okay, ja gut, dann bin ich 7 Jahre älter als Sie. Also ich kann mich erinnern, also als ich mit meiner Mutter früher einkaufen gegangen bin, in dem Ort, wo wir gewohnt haben, das war alles, da war der Einzelhandel noch recht klein in der Struktur.
Ja.
Und da haben Apotheken auch, haben da sozusagen reingepasst, ja?
Mhm.
Genauso wie der Uhrmacher, ne? Und dann das kleine Haushaltswarengeschäft,
aber viel
also Schreibwarengeschäft und so weiter. Also so war das alles früher.
Ja.
Der ganze Handel war so. Hat sich allerdings dann verändert, weil die Rahmenbedingungen sich verändert haben, die gesetzlichen vor allem auch. Preisbindung der zweiten Hand beispielsweise. Das war ja der Grund, dass die Drogerien dann innoviert haben, die Drogeriemärkte gekommen sind. Das hat bei der Apotheke nicht stattgefunden, ja, weil der regulatorische Rahmen einfach
stabil
geblieben ist.
Und da sagen Sie aber noch nicht, oder?
Ja, sei mal dahingestellt, ne? Aber deswegen kann man heute noch erleben in der Apotheke eben, dass diese 1:1 Beziehung zwischen dem Apotheker und der Kundschaft in der Regel jetzt, außer denen, die jetzt mal da und da mal hingehen, gibt's natürlich auch. Aber dass es schon eher da ist, ne? Also diese persönliche Beziehung.
Aber das hat natürlich seinen Preis.
Das hat seinen Preis, aber andersrum erlebe ich auch gerade eine große Sehnsucht, gerade so bei Menschen aus unserer Generation,
dass die das früher halt total schön fanden und gerne mochten. Und natürlich muss man da irgendwie gucken, dass das auch wirtschaftlich darstellbar ist. Aber ich glaube, gerade über so digitale Konzepte ist das ja wieder möglich. Also ich bestelle meine Bücher zum Beispiel nicht im Onlinehandel, sondern ich bestellte die online, aber zu meinem kleinen Buchladen an der Ecke, genial, lokal, kann man das drüber, dann kennen die mich da und ich gehe rein und kaufe noch was anderes. Mhm. Also ist das nicht eigentlich jetzt eine günstige Zeit für so eine Struktur wie die Apotheke, damit man dieses schöne, persönliche Erlebnis noch erhält?
Absolut, deswegen, Herr Müller, ich würde mal sagen, die Apotheker oder die Journalisten, die da sehr dünnhäutig im Moment unterwegs sind, ich frage mich, warum so wenig Zuversicht? Warum so wenig Zuversicht? Ich meine, wie Sie gerade sagen, es kann doch viele Möglichkeiten geben, auch jetzt für den Apotheker sich weiterzuentwickeln und für seine Kundschaft relevant zu bleiben. Und wenn das Angebot gut ist, wird auch der Kunde, die Kundin, Patient, Patientin, bereit sein, dafür zu bezahlen. Ist schon immer so gewesen. Also das ist ja die Vielfalt im Handel.
Mhm. Haben Sie noch einen Markennamen für uns, für die DM-Apotheke?
Ein Markennamen?
Ja, wird das wie DM-Bio heißen, DM-Apotheke oder wird das?
Ah, das lässt sich mal überraschen.
Schade, hätte ich gern noch gehört. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Wir haben viel gestreift.
Ja.
Und wir sind sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Vielleicht hören wir uns ja dann im Herbst nochmal wieder.
Würde ja, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch für den guten Austausch. Hat mir eine Freude bereitet, ja. Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.